Ja, an eure ganz kurze Kindergeschichte. Der Tim war 8 Jahre alt. Und der Tim hat Geld gebraucht. Und wenn er in den Hosensack gelangt hat, war einfach nur leer. Und er wollte sich etwas kaufen. Für das hat er Geld gebraucht. Verdienen kann er sich nicht. Bitte sagen, hat er nicht wollen. Und dann hat er eine blendende Idee gehabt. Er hat ein Stückchen Papier genommen, ein Schreibzeug, 8., 2. Klasse, vielleicht sogar 3., ich weiß es nicht genau, und hat der Mutter eine Rechnung geschrieben auf den Zettel. Und dort drauf ist gestanden: fürs Anlegen von der kleinen Schwester und helfen beim Anlegen von der Schwester. 1,50 Franken. Fürs Aufpassen auf die kleine Schwester. 2 Franken. Fürs Einkaufen. 3 Franken. Macht zusammen. Hat jemand mitgerechnet? Nicht gut im Kopf rechnen, wir sind nicht in der Schule. Ich sage es euch. 6,50 Franken. Weil das ist genau der Betrag, den er gebraucht hat, für das, was er kaufen wollte. Am Mittagessen hat er den Zettel genommen, hat ihn gefaltet und ganz klein gemacht, aber geschaut, dass er nicht zu hoch ist, und hat der Mami den unter den Teller unter ihn geschoppt. Man hat ihn von außen nicht gesehen. Die Mami hat dann beim Abräumen den Zettel gefunden, hat ihn gelesen und hat den Tim ganz komisch angeschaut. So, einen Moment einfach. Und sie hat kein Wort gesagt. Aber sie hat den Zettel genommen, das hat der Tim gesehen, und hat ihn in die Kommode, in die Schublade hingelegt. Und der Tim hat jetzt nicht gewusst, was er davon halten soll, von der Reaktion der Mutter. Und ein bisschen war er aufgeregt, weil er nicht gewusst hat, jetzt was passiert. Am Abend, beim Abendessen, liegt unter dem Tim sein Teller, und das hat er gesehen, weil es ein bisschen vorgegüchselt hat unter dem Teller, 2 Zettel gewesen. Also es sind eigentlich 2 Kuverts gewesen. He? 2 kleine Briefe. Im ersten Kuvert sind tatsächlich 6,50 Franken drin gewesen. Und im zweiten Kuvert war auch ein Zettel gewesen, und das war eine Rechnung von Mami gewesen. Und wissen Sie, was auf der Rechnung von Mami drauf gestanden ist? Für Essen und Trinken. Nichts. Fürs Waschen, Glätten und Flicken von den Sachen. Nichts. Für die Pflege bei den Kranken. Nichts. Für die Erziehung. Nichts. Fürs Gernhaben. Nichts. Und sonst ist gestanden: Macht zusammen. Als der Tim das gelesen hat, hat er müssen überlegen. Das hat er nicht erwartet. Er ist dann leislich aufgestanden und ist in die Küche gegangen. Dort hat er das Geld, das im Kuvert war, auf den Küchentisch gelegt und ist schnell wieder rausgegangen. So. Das war die Kindergeschichte. Meine Mutter, die hat damals etwas gemacht. Wenn wir manchmal etwas geschrieben oder etwas gesagt haben, dann hat sie das auch auf den Zettel geschrieben und hat das im Fotoalbum dort reingetan, wo wir etwa so alt waren, im Fotoalbum, wo wir das gesagt haben. Manchmal ist es, vieles ist lustig gewesen, so. Und jetzt immer, wenn man das Fotoalbum durchblättert, dann findet man die Zettel drin, wo das draufsteht. He? Und jetzt hätte ich euch eine Idee so von dieser Kindergeschichte. Wenn ihr das nicht vergessen habt bis heute Mittag, he? Die Mami und der Papi sollen den Weg hören. dann schreibt ihr rein auf einem Zettel. Hä? Etwas. Vielleicht so, wie es da der Tim gemacht hat. Und vielleicht bewahrt dann mal mit dem Zettel auf und tut dann neu mit hin. Hä? Ist gut? Okay. So, das war Kindergeschichte. Ja, es hat Marcel gerade in der Einleitung gesagt, dass ich tatsächlich heute den Abschluss dieser Predigtserie mache. Und weil es ein längeres Thema ist, habe ich gebeten, ein bisschen mehr Zeit zu haben und möchte diese Predigt einleiten mit einem Text aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, und ich lese dort Vers 9 und 10 und nachher die Verse 14 bis 19 und ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 9 und 10 und dann ab Vers 14. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Und das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir, Gott, der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Wer glaubt und bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, den wird nichts von Gott trennen. Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ganze Ausmaß der göttlichen Liebe zeigt sich darin, dass wir dem Tag des Gerichts ohne Angst entgegengehen können. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es will. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der beweist damit nur, dass er wirkliche Liebe noch nicht kennt. Wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ich schließe mit dieser Predigt übers Gericht die ganze Serie über Gesetz und Evangelium ab. Und ich denke, dass die meisten von uns ein eher mulmiges Gefühl beim Begriff Gericht haben oder wenn wir eine Vorladung zum Gericht erhalten. Mir ist es jedenfalls so ergangen. Das ist dann so ein großes gelbes Kuvert, auf dem steht drauf für alle lesbar, gut lesbar, Gerichtssache. Und das steckt der Briefträger nicht einfach nur in den Briefkasten, sondern er will eine Unterschrift, damit er das belegen kann, dass er das ausgeliefert hat. Und da unterschreibt man dann vor dem Briefträger die Gerichtssache. Nun, mein Bedarf nach Gericht ist aufgrund meiner Erfahrung im Zusammenhang mit meiner Scheidung mehr als gedeckt. Und vielleicht können das auch jene nachvollziehen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Man mag dann nichts mehr vom Gericht hören, nichts mehr von diesen eingeschriebenen Briefen. Und man stellt, wenn man mit dem Gericht zu tun hat, verblüffend fest, aus individueller Sicht, dass Gerechtigkeit und Recht nicht immer deckungsgleich sind. Und das ist vielleicht auch für die andere Seite die Erkenntnis. Ganz anders wäre unsere Einstellung zum Gericht, wenn wir mit dem Gericht positive Erfahrungen verbinden würden. Als Gemeinde leiten wir unser Selbstverständnis als Adventisten aus Offenbarung 14 ab, aus der dreifachen Engelsbotschaft, die wir beauftragt sind zu verkünden. Und die erste dieser Engelsbotschaft lautet: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also das ist das Erste, was die Adventisten verkünden sollen quasi. Das Erste der dreifachen Engelsbotschaft. Sind wir also gesandt, um den Menschen zu drohen mit dem Gericht? Wenn nicht, was dann? Sollen wir ihnen Furcht vor Gott beibringen? Und wozu sollen wir Gericht verkünden? Damit die Menschen sich Gott zuwenden, so quasi so mit der Peitsche in der Hand, damit sie sich Gott zuwenden. Ich meine, was ist das für ein Motiv, den Leuten Angst zu machen, Furcht einzujagen, damit sie zu Gott finden und mit dem Gericht drohen? Sagt nicht Paulus im Brief an die Römer, ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Was führt zu Gott, zu einer Beziehung zu Gott? Und ich denke, der erste Satz, der muss ja auch, die erste Aussage, muss auch etwas damit zu tun haben. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also macht ein bisschen Fürschi, oder? Es ist ein bisschen heiß, dünnt ihr bekehren. Furcht und Liebe sind zwei völlig unterschiedliche Motive und deshalb habe ich einleitend diesen Text aus dem ersten Johannesbrief gelesen. Fürchten, Angst ist nicht Teil der Liebe. Ich denke, dass wir den Leuten nicht Angst vor Gott machen sollen, damit sie sich ihm zuwenden, sondern dass wir seine Liebe so anziehend wie möglich verkünden und darstellen. Was machen wir denn nun mit der ersten Engelsbotschaft? Ich denke, dass ganz entscheidend ist der Umgang mit dem Gericht, wie wir selbst das Gericht Gottes verstehen und empfinden. Hängt also von unserem Gerichtsverständnis ab. Und das möchte ich mit euch jetzt heute Morgen ein bisschen genauer anschauen. Wir sind als Adventisten sehr sensibel, wenn es ums Gericht geht, denn wir haben teilweise auch unsere Geschichte damit in unserer Kirche gemacht. Viele von uns, die ein bisschen älter sind, die kennen noch diesen Begriff vom Untersuchungsgericht. Und da wurde uns dann vermittelt, dass wir ja aufpassen sollen, wie wir leben, denn das Untersuchungsgericht im Himmel sei jetzt schon dran. Und so wie Petrus es schreibt im ersten Petrusbrief, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält und es beginnt an seinem Hause, an der Gemeinde. Also pass schön auf, da oben ist ein Gericht und wenn du dich nicht richtig verhältst, dann bist du dran. Und das würde ja sehr gut zur ersten Engelsbotschaft passen. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Diese Aussage empfinden wir als Drohung, weil wir eine Vorstellung vom Gericht haben, die uns beigebracht worden ist. Heute sagen wir nicht mehr Untersuchungsgericht, sondern wir sprechen vom Vorwiederkunftsgericht. Damit, mit so falschen Vorstellungen, zeigt sich ein weiteres Mal, dass biblische Lehre wichtig ist. Weil falsche biblische Lehre erzeugt Angst und Furcht. Und richtige biblische Lehre erzeugt ein Gottesbild, das anziehend ist. Und ich möchte zu Beginn der Predigt etwas Grundsätzliches mit euch teilen, das mir beim Hören des Podcasts von Siegfried Zimmer und von Worthaus sind die Podcasts. Und ich möchte in den ersten Teil jetzt seinen Ausführungen folgen, die er übertitelt hat mit der Frage, wie passen Gottes Liebe und sein Gericht zusammen. Und dazu muss ich jetzt eben ein bisschen ausholen. Und jetzt komme ich auf deine Einleitung zurück, Erika. Du hast uns gefragt, wie würden wir quasi in 60 Minuten unseren Glauben zusammenfassen, um weiterzugeben. Ich gehe noch weiter als du. Wie würdet ihr den christlichen Glauben in einem Satz zusammenfassen? In einem Satz? Oder wie würde das christliche Glaubensbekenntnis in einem Satz lauten, wenn ihr es auf das ganz Wesentliche reduzieren müsstet? Nun, das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir ja glauben, auch als Adventisten, oder? Das hat 12 Punkte. Aber ich möchte es noch konzentrierter, einen Satz. Nun weiß ich, ich habe es vorher erlebt, als du diese Frage gestellt hast wegen 60 Sekunden. Ein Satz, das ist eine Überforderung, ist ein Kaltstart. Aber ich helfe euch weiter, damit auch die Predigt weitergeht. In einem Satz, das ist das Christsein zusammengefasst. Oder so, wie wir es gelesen haben in 1. Johannes. Das ist es. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass Ellen White, die, ihr kennt ja alle diese 5 Bücher, Entscheidungsserie, sie beginne das erste Buch Patriarchen und Propheten mit dem gleichen Satz, mit dem sie am Schluss im großen Kampf aufhöre, der letzte Satz. Und wisst ihr, wie der lautet? Gott ist Liebe. Die ganze Weltgeschichte hat sie so redigiert, in diese Klammer gesetzt. Am Anfang Gott ist Liebe und am Schluss Gott ist Liebe. Meine Wahrnehmung von Gott, und das merken wir alle, muss nicht identisch mit seinem Wesen sein. Das heißt, meine Wahrnehmung von Gott ist mein Gottesbild, aber das muss nicht das sein, wie Gott wirklich ist. Also die Wahrnehmung von Gott kann sich, mein Gottesbild kann sich von dem unterscheiden, wie Gott wirklich ist. Und darum ist biblische Lehre so wichtig, damit dieses falsche Gottesbild korrigiert werden kann. Und das Wesen von Gott ist das, was ihn wirklich im Innersten ausmacht, was Gott ist. Das ist das Wesen. Und das ist Liebe. Nichts anderes. Gott ist Liebe. Das ist sein innerstes Wesen. Und das sagt keine Religion der Welt. Das ist Alleinstellungsmerkmal der Christen. Dass wir einen Gott haben, von dem wir sagen, unser Gott ist Liebe. Nun kann Liebe nicht definiert werden. Und deshalb, weil wir heute wenig Zeit haben, möchte ich hier einige Punkte durchgehen oder durchklicken, damit wir da weiterfahren können, wo es weitergehen soll. Voilà. Jetzt geht es aber im Gericht um Gerechtigkeit auch, oder? Liebe und Gerechtigkeit. Wenn ich euch jetzt gefragt hätte vorher, bevor ich gesagt habe, Gottes Wesen ist Liebe und nur Liebe, dann hätten wahrscheinlich einige von euch gesagt, das Wesen Gottes ist Liebe und Gerechtigkeit. Aber Gottes Wesen ist nur Liebe. Das ist sein Wesen. Was machen wir mit der Gerechtigkeit? Das ist eine Eigenschaft Gottes. Er hat nur ein Wesen. Er ist nicht gespalten. Er hat ein Wesen, er ist Liebe. Aber er hat viele Eigenschaften. Und eine davon ist, dass Gott auch gerecht ist. Dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er auch zornig ist oder rächend. Das sind Eigenschaften des Wesens Gottes. Aber das Wesen ist Liebe. Und der, der eben diesen Podcast gemacht hat, hat gesagt, für Jesus ist Barmherzigkeit der Kern der Gerechtigkeit und Versöhnung das Ziel der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die nicht barmherzig ist, ist keine biblische Gerechtigkeit. Das ist ganz wichtig jetzt, diese Aussage im Zusammenhang mit Gericht. weil wir von unserem System der Gerichte und des Rechts kennen eben eine kalte Gerechtigkeit. Und dass man sich dann sagt, ja, aber das darf doch nicht wahr sein, das ist doch nicht gerecht, oder? Es ist Recht, aber es ist vielleicht nicht gerecht. In biblischer Zeit gab es Richter, bevor es Könige gab. Was war die Aufgabe der Richter in biblischer Zeit? Etwas zurechtzubringen. Sie waren Retter in Israel. Richter haben zurechtgebracht, haben gerettet. Und dann steht in der Bibel, und da wird es einem ja anders, oder, wenn man das liest, dass Gott der Richter der Witwen und der Waisen ist. Ja, bekommen die noch mal eins auf Dach? Haben die nicht noch schon genug Last in ihrem Leben als Witwen und Waisen? Gott ist der Richter der Witwen und Waisen. Gott, so heißt es in der Bibel auch, dass er ein Richter der Vaterlosen ist. Also der unehelichen Kinder, die im Dorf ausgestellt waren und gehänselt wurden und gesagt worden ist, du weißt ja nicht mal, wer dein Vater ist. Und jetzt steht in der Bibel, dass Gott ein Richter der Vaterlosen ist. Nochmal eins auf den Deckel. Und der David in diesem besonderen Psalm 51, der immer wieder zitiert wird, der fleht Gott an und sagt, richte mich. Ist David ein Masochist? Warum bittet David, dass Gott ihn zurechtbringt und rettet? Und etwas von diesem Richten ist bis in unsere Sprache hinübergeblieben. Das ist eine klassische Situation aus Ehepaarsituation, oder? Man will weggehen und der Mann ist schon halb bereit und die Frau ruft aus dem Badzimmer: Ich muss mich noch richten! Zurechtbringen. So in eine Form bringen, wo ich mich präsentieren kann. Ich weiß nicht, warum die Frauen immer diese Probleme haben. Die Männer haben sie weniger. Wäre es nicht grausam, wenn es kein Weltgericht gäbe, wo alles zurechtgebracht wird? Das Weltgericht nicht im Sinne von Verurteilen verstanden wird, sondern von Aufrichten. Er ist ein Richter der Witwen und Waisen, ist ein Richter der Vaterlosen. Ein Theologe hat das Wesen Gottes einmal sehr gut zusammengefasst, als er gesagt hat, der Vater Jesu Christi richtet nicht hin, sondern richtet auf. Und jetzt etwas, das vielleicht für viele von uns neu ist, dass im Strafgesetzbuch bei uns für jedes Vergehen eine Strafe vorgesehen ist. Zum Beispiel, man begeht einen Raub. Und jetzt schaut der Richter, wie schwer der Raub war und was das Strafmaß ist. Das Strafmaß ist aber etwas quasi Künstliches in Bezug auf die Tat. Oder? Also, was haben 14 Monate Gefängnis mit Raub zu tun? Das ist künstlich. Das kennt die Bibel nicht. Auch wenn es teilweise so übersetzt ist. Die Bibel kennt Strafe, wie wir es kennen, als eine künstliche Sanktion auf eine Tat nicht. Im Sinne dessen, wie ich sie jetzt dargestellt habe. Sorry, wenn ich immer da zurückschauen muss. Die Bibel kennt nur den Tat-Folge-Zusammenhang. Aber nicht eine künstliche Sanktion auf eine Tat. Die Bibel kennt das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Tat, Folge. Also etwas für die Erziehung. Wenn die Eltern ein Kind haben, so achtjährig zum Beispiel, ein Mädchen, und das sagt, ich möchte zu meiner Freundin runtergehen, da in der Stadt, etwa im Dorf, ein Kilometer weiter unten, und es ist Wetter, nicht wie heute, sondern wie gestern, und es regnet und ist wirklich kalt, und das Mädchen möchte im schönsten Sommerkleid darunter gehen. Und jetzt sagt die Mutter, wenn du das machst, dann kannst du eine Woche nicht mehr Fernsehen schauen. Das ist Strafe. Ist sehr künstlich. Für das Kind ist kein Zusammenhang zwischen Tat und dem, was dann sanktioniert wird. Wenn die Mutter aber sagt, wenn du das machst, erkältest du dich, dann ist ein Zusammenhang zwischen Tat und Folge. Das ist ein schönes Beispiel. Ich weiß, dass die Praxis ein bisschen komplizierter ist, aber ich will ja euch etwas veranschaulichen, oder? Deshalb kennt die Bibel das Lex Talionis, das Vergeltungsrecht und nicht das Strafrecht. Und das Vergeltungsrecht, das kennen wir leider auch und immer falsch, es wird immer falsch verstanden, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Das ist Vergeltungsrecht, oder? Der eine schlägt dem einen einen Zahn aus, quasi, es wird ihm auch einer ausgeschlagen. Außer er kann ihn auslösen. Das konnte man. Dann hat der Zahn irgendeinen Wert. Das war festgelegt. Das hat es eine Tabelle gegeben. Und dann musste man Geld dafür zahlen. Interessanterweise, in Israel gab es keine Gefängnisse. Das ist mir noch nie aufgefallen, bis es eben dieser Mann einmal gesagt hat. Wo begegnen uns die Gefängnisse? Ja, in Ägypten, der Josef. Das ist nicht Israel. Die Bibel kennt kein Strafgericht mit künstlich beigemessenen Strafen, dass der liebe Gott am Schluss beim Weltgericht da sitzt und sagt, für das alles, was du getan hast, musst du jetzt so und so lange büßen, oder? Sie kennt nur den Tat-Folge-Zusammenhang. Und das beginnt am Anfang der Bibel, im Paradies. Adam und Eva haben Gott misstraut. Sie haben sich innerlich von ihm getrennt. Und als Gott daherkommt am Abend, da fliehen sie hinter die Büsche, oder? Und jetzt sanktioniert das Gott. Was macht er? Er weist sie aus dem Garten aus, weil sie die Gegenwart Gottes als sündige Menschen nicht mehr ertragen. Das ist eine Tatfolge. Sie haben sich selbst ausgewiesen. Sie halten es mit Gott nicht mehr aus. Oder Gott, wo dem Kain nach dem Mord sagt, unstet wirst du sein. Das ist nicht, dass Gott eine Strafe macht, sondern das ist die Folge seiner Tat. Es gibt ja viele, die sitzen ihre Strafe im Gefängnis ab und die kommen raus und sie haben immer noch zu tun mit ihrer Strafe, also quasi mit ihrer Tat. Sie leiden darunter. Unstet wirst du sein. Und heißt es nicht in der Bibel, dass wir gerichtet werden nach unseren Taten? Tat, Folge. Wir werden beim Gericht einmal offensichtlich mit unseren Taten konfrontiert, mit dem, was wir getan und gelassen haben. Matthäus 25. Dieses Gleichnis ist nicht, so wird das Weltgericht nicht sein, Matthäus 25. Teilung von Schafen und Böcken, das wird es nicht geben, das ist ein Gleichnis. Werden konfrontiert mit den Taten. Du hast mich nackt gesehen und hast mir Kleider gegeben. Du hast mich durstig gesehen, du hast mir ein Glas Wasser gegeben. Im Weltgericht, wenn wir vor Gott stehen, dann werden uns die Augen aufgehen. Die Liebe Gottes ist der Grund für das Weltgericht. Weil Gott richten will, zurechtbringen will, aufrichten will und gerecht sein will. Alles, was auf dieser Welt passiert ist, ist nicht vergebens passiert. Und wenn wir auch denken, dass Gott es nicht sieht, wie es uns ungerecht geht, es wird einmal zurechtgerichtet. Und die Liebe Gottes ist das Kriterium des Weltgerichts. Matthäus 25. Was ihr getan habt oder nicht getan habt, wo ihr Liebe verwirklicht habt oder unterlassen habt. Wir stehen nicht vor den 10 Geboten. Wir stehen einmal vor Gott und vor seiner Liebe. Und das wird uns die Augen öffnen. Und das Dritte, die Liebe Gottes ist das Ziel des Weltgerichts. Weil Gott Menschen von seiner Liebe überzeugen will. Er will keine plombierten, willenlosen Roboter in dieser seiner neuen Welt, sondern freie, ihn aus freier Überzeugung liebende Menschen. Und das gibt jetzt einen Hinweis auf die erste der drei Engelsbotschaften. Das Weltgericht ist die einzige Hoffnung für die gefolterten, vergewaltigten, missbrauchten, gedemütigten und ausgestoßenen und geschunden, die nie auf dieser Welt Gerechtigkeit erfahren haben. Der Richter in der Bibel ist der Verteidiger der Witwen und Waisen und Vaterlosen. Er wird ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Er ist die Rettung, Trost und Hoffnung für viele. Weltgericht ist zuerst und vor allem die erste leibhaftige und volle Begegnung von uns mit Gott. Das ist das Weltgericht. Und da werden uns die Augen aufgehen und es werden uns Dinge klar werden, die wir nie so gesehen haben. Unser Gericht findet in dieser Begegnung mit Gott statt. In der Begegnung mit seiner Liebe, dem Gott der Liebe. Und nun möchte ich zurückkommen in unsere Welt, weil wenn wir den Begriff Gericht lesen, dann haben wir unsere weltliche Vorstellung von Gericht, wie wir sie kennen, oder? Aber wir sollten eigentlich die Bibel anders lesen. Wir sollten nicht unsere Vorstellungen in die Bibel hineinlesen und dann lesen wir Gericht und denken, ja, wir wissen schon, wie das geht, oder? Mit der kalten Gerechtigkeit. Sondern wir sollten schauen, wie es in der Bibel gewesen ist und von daher Schlussfolgerungen ziehen, wie es zu verstehen ist. Ich möchte euch hier das Bild von der Justitia zeigen, der Gerechtigkeitsbrunnen in Bern. Da gibt es verschiedene Elemente, die entscheidend sind für unser Rechtsverständnis. Die Augenbinde, die sie hat, ist ein Ausdruck, dass sie gerecht urteilt, die Justitia, ohne ansehende Person. Das Schwert in der Hand ist ein Ausdruck für die Härte der Strafe und die Waage, richtiges Strafmaß wird gefunden, es wird abgewogen. Woraus besteht also unser Gericht, wenn wir diesen Begriff lesen? Es gibt 4 Elemente. Es gibt den Angeklagten, ich nehme jetzt an, das seien wir, und es gibt den Richter. Und der Richter in unserem Gericht, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt? Der sitzt meistens nicht auf gleicher Ebene, sondern da sitzen sie da vor dir, oder so, etwa 7 Leute. mit Gerichtsschreiber und Berater und was weiß ich was sitzen da oben und ja, und du da unten. Und dann hat es noch einen links und einen rechts. Staatsanwalt und Verteidiger. Das ist unser Gerichtsverständnis und Bild. Und das lesen wir in die Bibel hinein. Und dann wird das Gericht bedrohlich. Und davon sind alle geprägt, die nicht einen Schritt zurückgehen und sich sagen, wie war dann das Gericht in der Bibel damals, von dem die Schreiber das als Basis genommen haben. Als ich Kind war, da hatte mein Vater war ja auch Prediger, da hatte er so Büchergestelle voll Bücher. Ja. Und da hatte es Bücher von unserem Verlag in Amerika. Konnte ich nicht lesen, weil ich Kind war, konnte nicht Englisch. Aber diese Bücher, die hatten etwa vielleicht 300-400 Seiten, die waren so groß, so richtige kleine Schunken. Und die hatten von Zeit zu Zeit sehr naturalistische Bilder. Und das habe ich mal entdeckt und dann bin ich von Zeit zu Zeit wieder ans Büchergestell und habe so eines der Bücher rausgenommen, so im Stil von Menschen in Gottes Hand, wenn ihr wisst, wie das ist. Okay. Und da hat es zum Beispiel ein Bild von der Auferstehung. Und das habe ich angeschaut. Da sind die Leute, das Grab war dann offen und der Mann, der stand daneben in Anzug, Bügelfalten, Krawatte, oder? Und die Frauen in einem Döpies und die Kinder mit so einem Cap und dem Ball unter dem Arm. Und die haben alle, es war Wiederkunft, oder? Alle haben so in den Himmel hinaufgeschaut. Und das Bild, ich sehe es heute noch von mir, oder? Die sind einfach so naturalistisch, prägen sich sehr ein. Jetzt hat es dort aber auch noch andere Bilder drin gehabt, schwarz-weiß. Wie geht es euch mit diesem Bild vom Weltgericht? Ist doch ermutigend, oder? Stammt aus dem Jahr 1949. Schön kalt, dieser Gerichtssaal. Alles gut aus Stein. Auf dem Moment fiebern wir doch alle hin, oder? Sagt nicht Paulus, dass es einmal einen Moment geben wird, wo wir offenbar werden müssen? Und wo ist der Richter? Es ist zwar immerhin Jesus, oder? Über den 10 Geboten. Aber der wirkt fast ein bisschen mickrig da oben. Und die abertausende prüfenden Augenpaare der Engel. Und vorne links der Engel mit dem aufgeschlagenen Buch. Und da steht alles drin aus meinem Leben. Und heißt es nicht, wir nehmen unseren Charakter mit? Ich meine, Charakter hat einmal jemand so definiert, dass er gesagt, Charakter ist das, der du bist, wenn du ganz alleine bist und dich niemand sieht. Das bist du. Und der schreibt mit. Und das wird offenbar. Das wird peinlich. Und dann gibt es so Texte wie die von Paulus und Markus. Denn wir wissen, müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, samt damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Oder es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll und ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Dann machen wir eine Verbindung zu so einem Bild, oder? Und dann hat es hier ein Bild, dass wir uns fragen, wer wird dann bestehen? Aber ich kann euch jetzt zum Glück sagen, dass dieses Bild grundfalsch ist. Dass es zwar biblische Elemente hat, aber dass diese völlig falsch komponiert sind. Es ist eben nicht die Sache, wenn man biblische Elemente irgendwie zusammenfügt, dass dann das auch biblisch ist, was als Resultat rauskommt. Wenn wir nicht verstehen, dass die Bibel viele sprachliche Bilder braucht, zum Beispiel das Bild vom Buch, es ist nicht das Buch, Bilder, die eine geistliche Wirklichkeit versuchen, uns verständlich zu machen, die es aber im Sinn dieser sprachlichen Bilder gar nicht gibt, gehen wir in die Irre, wie dieser Maler. Wir dürfen diese sprachlichen Bilder in der Bibel nicht als Realität auffassen. Das zeigt uns sehr deutlich das Gleichnis vom Weltgericht. Ist ein Bild für eine Realität, dass Gott einmal alles zurechtbringen wird. Nun hat es viele Menschen gegeben, die glauben nicht an Gott, weil sie von der Hölle gehört haben und einfach nicht damit leben können, dass Gott eine Ewigkeit die Leute lang plagen soll und dass da die Gläubigen daneben dann sich freuen sollen eine Ewigkeit lang und immer wissen, da unten, da brodeln quasi und da brutzelt es, oder? Falsche Gottesbilder führen uns weg von Gott. Auch das falsche Bilder von Gott. Nun zur biblischen Vorstellung vom Gericht. Warum konnte der biblische Psalmdichter das Gericht Gottes herbeisehen? Oder David sagen, richte mich, Herr. Es gibt elementare Unterschiede zu unserem Gerichtsverständnis in der Bibel. Gemäß biblisch-jüdischem Gerichtsverständnis unterliegt der Richter nicht strikter Unparteilichkeit. Das ist der entscheidende Unterschied. Bei uns ist der Richter unparteiisch, in der Mitte. In der Bibel nicht. Hier ein adventistischer Theologe drückt das so aus, dass der Richter immer auf der Seite des Angeklagten stehen und im Zweifel immer zu seinen Gunsten entscheiden sollte. Zeugen des Verbrechens brachten belastende Aussagen vor, aber der Richter sollte die Sache des Angeklagten fördern und zum Freispruch geneigt sein. Er musste allerdings auch Gerechtigkeit schaffen und wenn die Schuldlosigkeit nicht erwiesen werden konnte, ließ der Richter widerwillig von der Verteidigung des Angeklagten ab und sprach ein Urteil. Im biblischen Gericht gibt es nur drei Positionen. Und der Richter ist auf der Seite des Angeklagten. Das ist grundlegend anders als was wir kennen. Macht das einen Unterschied, wenn du aus dieser Optik vom Gericht in der Bibel und vom Richter hörst? Und dann noch das. Im Alten Testament wird das Wort Mishpat, das Gericht oder Recht heißt, oft synonym oder teilweise austauschbar mit dem Begriff Erlösung, Errettung, Barmherzigkeit und Gnade verstanden. Ich meine, das geht in unserem Verständnis überhaupt nicht in den Kopf, oder? Dass das austauschbare Begriffe sind. Und jetzt hört einmal diesen Text von Jeremia. Darum harrt der Herr darauf, sich euch gnädig zu erweisen und darum erhebt er sich, euch barmherzig zu sein, denn ein Gott des Gerichts ist der Herr. Heil allen, die auf ihn harren. Ja, du Volk in Zion, er wird dich gewiss begnadigen. Das ist die Zuversicht gewesen der Leute im Alten Testament, wenn sie auf Gott zugegangen sind als Richter. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit im Alten Testament. Sie wussten um einen gnädigen Richter. Und jetzt gehen wir ganz an den Anfang unserer Predigtserie zurück, als ich euch diese Vision von Zacharia schon einmal gezeigt habe. Und ich möchte hier wieder sagen, es ist ein sprachliches Bild. Was Zacharia hier beschreibt von dieser Vision vom Gericht, die hat es nicht gegeben und wird es nie geben. Hier, wir lesen noch einmal Zacharia 3. Und er ließ mich sehen, den Hohepriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Und weshalb ist Jeschua aus dem Feuer gerettet? Weil er reine Kleider anhatte, weil er so gut war. Nein, der nächste Satz. Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut seine unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach: Setz dir meinen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihn in einem reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Das ist eine himmlische Gerichtsszene. Auch diese Szene ist ein sprachliches Bild. Und sie wird nie so stattfinden und hat nie so stattgefunden. Trotzdem ist sie wahr. Und jetzt schauen wir uns diese Elemente einmal an. Wer ist hier der Angeklagte? Der Hohepriester Jeschua. Und der steht stellvertretend, wie immer der Hohepriester stellvertretend für das Volk war, für die Gemeinde, für das Volk Israel, für die Sünder. Und wer ist der Ankläger? Satan. Achtet darauf, es ist nicht Gott, der uns anklagt. Satan ist der Ankläger. Wer ist der Verteidiger? Der Engel des Herrn. Und wer ist der Richter? Der Engel des Herrn. Und wer ist der Engel des Herrn? Das ist die Bezeichnung für Jesus Christus, bevor er auf die Welt gekommen ist. Verteidiger und Richter sind die gleiche Person. Jetzt komme ich noch einmal zurück auf dieses Bild. Wir geben dem Gesetz fast einen übermäßigen Platz im Gericht. Das kommt immer noch sehr zum Ausdruck, auch wenn das Bild jetzt angepasst worden ist hier. Es geht im Gericht nicht um die 10 Gebote, die wir übertreten haben. Und wo in diesem Lebensbuch oder in diesem Buch geführt wird. In diesem Gericht geht es nur darum, dass wir der Liebe Gottes begegnen und merken, wie weit daneben wir gewesen sind in unserem Leben. Da werden uns die Augen aufgehen und sie werden uns übergehen. Es ist ein Bild der Hoffnung vom Gericht. Und das war schon angelegt im Versöhnungsdienst im Alten Testament. Wenn ich fragen würde, was sich im Allerheiligsten, im Heiligtum befunden hat, dann würden wahrscheinlich viele von uns sagen, das war die Bundeslade mit den 10 Geboten. Und das wäre auch richtig so. Aber sie ist nicht vollständig. Warum kommt uns immer nur das Gesetz in den Sinn? Warum? Ich meine, wenn ihr hineingesehen hättet, wirklich da hinein, ins Allerheiligste, dann hättet ihr das Gesetz gar nicht gesehen. Weil der Anspruch des Gesetzes war abgedeckt mit dem Gnadenstuhl. Das ist der Deckel. Und das ist Evangelium in der Architektur. Dass der Anspruch des Gesetzes durch Gnade Gottes schon erledigt ist. Und dieser Gnadenthron heißt auf Griechisch Hilasterion. Und genau diesen Begriff braucht Paulus in Römer 3, denn Christus hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne, als Hilasterion, in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Das heißt, Christus ist der Gnadenthron, der Deckel der Bundeslade, der das Gesetz abdeckt, das uns nicht mehr verdammen kann. Und diese Erkenntnis ist für mich von entscheidender Bedeutung am großen Versöhnungstag, am großen Gerichtstag. Da ist es nicht ums Gesetz gegangen, sondern um den Gnadenthron. Und der Gnadenthron ist Jesus Christus. Ich schließe mit zwei Folien noch. Denn der Vater richtet niemand, sagt Jesus, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Wahrlich, sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Und diese Formulierung ist nicht auf die Zukunft gerichtet. Der wird das ewige Leben haben. Der wird vom Tod ins Leben hinübergehen. Nein, es ist präsentisch gemeint. Der hat jetzt, wer jetzt an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Weil das Gericht sich an Jesus Christus entscheidet, wie wir jetzt leben, und damit richten wir uns selbst. Gott wird uns nie strafen. Wir richten uns selbst. Wann wird dieses Gericht stattfinden? Bei der Wiederkunft ist schon alles entschieden. Nehmen wir deshalb Abschied von falschen Gerichtsbildern. Fassen wir es, dass mit Gericht Hilasterium gemeint ist, dass das Jesus Christus ist, der Erlösung, Errettung, Barmherzigkeit und Gnade ist. Und verinnerlichen wir den Gedanken, dass unser Richter vor allem unser Erlöser ist. Und deshalb, dass Gott gnädiger ist als unsere Vorstellung von ihm. Und jetzt komme ich zurück zur ersten Engelsbotschaft. Nehmt Gott ernst. Also fürchten heißt auf Deutsch heute übersetzt fürchten, ernst nehmen und glaubt Gott seine Liebe. Die Stunde des Gerichts ist jetzt. Und deshalb ist die Botschaft vom Gericht frohe Botschaft von unserem gütigen und gnädigen erlösenden Gott. Amen. Der Herr ist freundlich. Er beschenkt dich mit der Behutsamkeit seiner Hände, mit dem Lächeln seines Mundes, mit der Wärme seines Herzens, mit der Güte seiner Augen, mit der Freude seines Geistes, mit dem Geheimnis seiner Gegenwart. Und seine Gnade währt ewiglich. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.